Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Ich bin wieder einmal hin und her gerissen, schrieb die unter einer Depression leidende Frau am Morgen ihres Todestages an den Arzt Christoph Torowski. 28 Minuten später schrieb sie, ich würde es am liebsten heute machen. Torowski, Arzt der inneren Medizin und Hausarzt über 30 Jahre lang, wurde jetzt wegen illegaler Sterbehilfe verurteilt vom Landgericht Berlin. 3 Jahre muss der Arzt ins Gefängnis, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Dr. Christoph Torowski hatte der 37-jährigen Studentin der Veterinärmedizin am 12. Juli 2021 eine tödliche Infusion angelegt, die Frau in Gang setzte. Sie starb. Im Urteil hieß es, das war Totschlag in mittelbarer Täterschaft durch den angeklagten Arzt. Ich sprach mit Christoph Torowski, der 100 Menschen nach eigenen Angaben begleitete bei ihrem Suizidwunsch, in einem langen Interview über Isabel R. und warum er ihr aus seiner Sicht half und überzeugt ist davon, dass sie trotz ihrer Depression sich aus freiem Willen für den Suizid entschieden hatte. Herr Dr. Torowski, Sie sind Hausarzt und Internist. Waren es über Jahrzehnte, wollten sich dann vor circa 10 Jahren zur Ruhe setzen. Sie sind inzwischen 74 Jahre alt, haben sich nicht zur Ruhe gesetzt, sondern haben mit der Sterbebegleitung begonnen. Einige Ärzte in Deutschland begleiten ja Menschen, die sterben möchten, die einen Sterbewunsch haben. Meist sind sie schwer krank. Sie taten das in bisher über 100 Fällen und standen dafür auch schon mehrfach vor Gericht. Warum haben Sie damit begonnen, Menschen beim Sterben zu begleiten?
Ich habe 2015 meine Praxis abgegeben und wollte mich zur Ruhe setzen. Das war mein Plan. Aber genau zu diesem Zeitpunkt habe ich eine Anklageschrift erhalten wegen eines Sterbefalls. Es ging um eine Patientin, die ich 12 Jahre hausärztlich betreut habe. Die hat 28 Jahre schwer gelitten an einer chronischen, sehr schmerzhaften Darmerkrankung, neben weiteren Diagnosen, mit der sie zu kämpfen hatte. Sie hatte mehrere Suizidversuche in ihrer Vorgeschichte und hat sämtliche Therapien, die überhaupt möglich waren, sowohl schulmedizinisch auch als alternativmedizinisch, ausprobiert. Nichts hat wirklich auf Dauer geholfen. Sie war völlig verzweifelt, hat mir gesagt, Herr Doktor, helfen Sie mir bitte, oder ich lege mich auf die Schienen der S-Bahn. S-Bahnhof Sundgauer Straße, da hat sie gewohnt. Sie war eine sehr tatkräftige, entschlossene Frau, die auch viel auf die Beine gestellt hat, auch in Richtung ihrer Diagnose. Chronisches Reizdarmsyndrom hat sie zum Beispiel Selbsthilfegruppen initiiert und die geleitet und vorangebracht. Also sehr entschlossen in ihrem zielgerichteten Handeln. Ich war überzeugt, wenn ich ihr nicht helfe, führt sie das so aus, einen furchtbaren Gewaltsuizid. Das hat mich bewogen, das nicht zuzulassen, habe ihr Tabletten verschrieben, eine sehr hohe Tablettenzahl eines hochpotenten Barbiturats. Und sie war alleinstehend, hatte mir den Schlüssel überlassen mit dem Auftrag, wenn ich die Nachricht bekomme, dann soll ich sie bis zu ihrem letzten Atemzug begleiten. Eines Tages kam dann die SMS-Nachricht, habe alles geschluckt, danke. Da habe ich gewusst, sie hat 150 Tabletten dieses Mittels genommen und bin dann zu ihr hingefahren. Sie lag in einem Tiefschlaf und das Sterben zog sich unglücklicherweise über 2 Tage hin. Sie war erst 44 Jahre alt und sie starb dann in einem tiefen Koma. Dann war die Polizei vor Ort und der Fall wurde gleich aktenkundig. Und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet. Ich war da eigentlich recht gelassen, dass das im Sande verläuft und die Akte bald geschlossen wird, weil das war 2013, da gab es noch nicht den Paragraph 217 Strafgesetzbuch, der besagt, dass geschäftsmäßig ausgeführte Sterbehilfe unter Strafe gestellt wird. Ein Paragraph, der schon sehr lange, 2 Jahre vorher, ausgiebig diskutiert worden ist, auch in der Öffentlichkeit. Über 100 namhafte Juristen hatten damals gewarnt und gesagt, den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, verabschiedet dieses Gesetz nicht. Es wird keinen Bestand haben. Es wurde rechtsgültig verabschiedet, 2015. Im Dezember, glaube ich. Und anschließend sind, ich glaube, 10 Verfassungsbeschwerden gegen diesen Paragraph 217 StGB eingegangen beim Bundesverfassungsgericht. Und das Gericht hat bis Februar 2020 gebraucht, um darüber eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, dieser Paragraph ist grundgesetzwidrig und ist nichtig und wird gekippt. Das war ein Siegeszug, möchte ich mal sagen, eine Sternstunde der deutschen Justiz. Und das Gericht hat ja damals nicht nur gesagt, jeder hat das Recht, zu jeder Zeit seines Lebens sein Leben beenden zu dürfen, sondern auch, es ist egal, ob er schwer krank ist oder nicht.
Also auch gesund.
Auch gesund. Und seitdem sind ja Sterbehilfeorganisationen, die verhindert werden sollte. Also das war die Intention des Gesetzgebers, die Sterbehilfeorganisationen, die sich ja aktiv in diesen, ja, ich möchte mal sagen, Markt eingebracht haben, dieses Tun zu unterbinden. Das war der Plan des Gesetzgebers, da eine Schranke einzubauen. Nach Kippen des Paragraphen 217 sind die Organisationen wieder aktiv geworden und haben ein Prozedere entwickelt, dass Freitodbegleitung unter bestimmten Sicherheitskriterien wieder stattfinden können.
Sie dachten also bei der Frau, die Sie beim Sterben begleitet, dass bald eingestellt wird, das Verfahren, was die Staatsanwaltschaft ja gegen Sie geführt hatte?
Ja. Erstens habe ich eben schon angedeutet, Paragraph 217, den gab es noch nicht. Zweitens gab es das Patientenverfügungsgesetz schon seit 2009, wo ganz klar drin steht, der Patient hat die Entscheidung über Für- und Wiederbehandlung, Weiterbehandlung, Einstellung der Behandlung, Reanimation, ja oder nein und ähnliches. Und es gab die Patientenverfügung der Frau, es gab die Freitoderklärung der Frau. Es gab Zeugen, die besagt haben, der Sterbewunsch ist seit Jahren anhaltend gewesen und sie hat furchtbar gelitten. Insofern war ich der Ansicht, die Ermittlungsakte wird geschlossen bei dieser juristischen Lage. Aber 2,5 Jahre nach dem Tod der Frau habe ich dann die Klageschrift erhalten, als ich gerade meine Praxis abgegeben hatte und musste mich dann dieser neuen Herausforderung widmen, die eigentlich für meinen Ruhestand gedacht war. Also mit Ruhe war da nichts mehr. Und der Prozess zog sich lange hin. Und zwar habe ich mir dann natürlich einen Rechtsanwalt gesucht und der hat die Ermittlungsakte angefordert. Und dann gingen die Schriftstücke zwischen meinem Rechtsanwalt und dem Gericht hin und her. Und die erste Instanz im Landgericht hat entschieden, hier liegt keine Straftat vor. Und ich hatte die Hoffnung, die Sache ist beendet. Aber das war eine Täuschung. Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde eingelegt gegen diese Entscheidung der ersten Instanz. Damit ging das zur nächsten Instanz, zum Kammergericht. Und das Kammergericht kam zu dem Schluss, da sind doch irgendwelche Unklarheiten, und das zurückverwiesen ans Landgericht, an eine große Strafkammer des Landgerichtes. Und es kam dadurch 5 Jahre nach dem Tod der Frau, also 2018 im Januar war das, zur öffentlichen Hauptverhandlung. Und das geschah unter einer sehr großen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Presse. Das war also ein ganz großes Thema. Insofern stand ich nicht nur als Angeklagter erstmalig vor einem Gericht, sondern wurde auch in die Öffentlichkeit gezerrt und musste Interviews geben, und mir wurden Mikrofone vorgehalten und das Fernsehen war da am Eröffnungstermin. Das hat mich sehr belastet, aber ich musste ja da durch, konnte mich dem nicht entziehen.
Warum mussten Sie da durch? Sie hätten ja auch einfach schweigen können und Ihren Anwalt hätten reden lassen. Warum meinen Sie, dass Sie da sich positionieren mussten, auch öffentlich?
Na, ich stand ja nun in der Öffentlichkeit und war dargestellt in den Presseartikeln, in Radio, und habe mich auch offen dazu bekannt, wollte nicht verpixelt werden in den Zeitungsbildern. Also ich habe dazu gestanden, zu meiner Tat, und habe das auch gut begründen können, warum ich der Frau geholfen habe. Im Gerichts selbst habe ich geschwiegen auf dringenden Rat meines Rechtsanwaltes, was mir innerlich eigentlich nicht entsprach. Ich wollte offen mich äußern, aber mir wurde gesagt, ich kann mich da in Schwierigkeiten bringen, komme dann ins Kreuzverhör und die drehen einem das Wort im Munde um. Und deswegen habe ich als juristischer Laie dem Rat dann auch Folge geleistet und habe mich nicht weiter geäußert und auch kein letztes Wort des Angeklagten von mir gegeben, weil der Anwalt sagt, es könnte mir nur schaden, es bringt nichts.
Nun gibt es aber die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Jeder Mensch hat das Recht, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen, auch wenn er gesund ist. Sie hätten nach dem Freispruch, hätten Sie ja aufhören können. Sie hätten nicht anderen Menschen aus ihrer Sicht oder aus deren Sicht helfen müssen, sondern hätten sagen können, gut, jetzt habe ich einem Menschen geholfen, das war wichtig, die Frau habe ich gekannt, jetzt höre ich aber auf. Warum ging es weiter? Sie haben jetzt in dem Prozess, um den es jetzt geht, wo Sie ja auch ausgesagt haben schon mehrfach, haben Sie gesagt, es sind so um die 100 Personen, denen Sie versucht haben zu helfen. Entweder in Richtung, dass sie weiterleben, oder in Richtung, dass sie es für vertretbar hielten als Arzt, den Willen zu respektieren und den Menschen dann zu assistieren bei ihrem Suizid.
Es kam ja dann zum Freispruch in Berlin 2018 und die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen. Dadurch ging der Fall ja zum Bundesgerichtshof und da war die Entscheidung ein Vierteljahr später, 2019. Und da galt ja auch noch der Paragraph 217. Insofern konnte ich da auch gar nicht in der Richtung aktiv werden. Und als dann dieses Urteil war, im Februar 2020, war ich ja so bekannt, dass ich viele Anfragen hatte. Ja, bekannt durch die Presse. Und Menschen mit mir in Kontakt kamen, mir ihre große, große Not geschildert haben. Das war das eine. Das zweite war, ich habe Ende 2020 einen großen Artikel in der Zeit gelesen über Dr. Spittler, der ja auch bekannt ist seit Jahrzehnten als Sterbehelfer in Deutschland und in diesem Bericht interviewt wurde und sich geäußert hat über den wahnsinnig großen Bedarf für Sterbehilfebegleitung und er sich nicht retten könne vor Arbeit. Ich habe Herrn Spittler dann angerufen, den kannte ich ja von dem BGH-Termin 2019. Wir saßen ja zu zweit auf der Anklagebank. Er hatte einen Doppelsuizid begleitet in Hamburg, wurde freigesprochen. Und wegen der Ähnlichkeit der beiden Fälle hat der BGH das 2019 in einen Termin gefasst. Daher die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Spittler. habe Herrn Spittler dann angerufen und wir haben uns lange unterhalten und er hat gesagt, die Menschen sind in so großer Not und ich kann die Arbeit nicht schaffen und auch andere Ärzte, die vielleicht aktiv sind, kommen nicht hinterher. Es wäre ein Segen, wenn sie mit tun würden.
Darf ich kurz unterbrechen? Wieso sind die Menschen aus Sicht von Herrn Dr. Spittler oder Ihnen in so großer Not gewesen? Es gibt doch Ärzte, die in den Krankenhäusern, wenn es Menschen schlecht geht, auch entscheiden, dass sie sterben dürfen oder die das auch begleiten. Wie ist das?
Das geht wahrscheinlich nur bei langem Krankheitsleiden im Endstadium, in den Krankenhäusern oder im Pflegeheim, wo man dann sagt, der Patient wünscht jetzt keine Fortsetzung der Therapie oder lehnt eine Therapie ab, lehnt die künstliche Ernährung ab, lehnt die künstliche Beatmung ab und Ähnliches. Das ist sicherlich richtig, aber es gibt ja noch viele Stadien vorher, von Menschen, die zum Beispiel krebskrank sind, sie haben vielleicht schon Metastasen. Es geht ihnen noch ganz gut, aber sie haben die große Angst davor, die Krankheit kann explodieren und sie sind dann in einer Notsituation, dass sie ihre Autonomie verlieren und in einen pflegebedürftigen Zustand kommen. Das ist ein Damoklesschwert, was auf vielen Menschen lastet. Und sie wollen dann vorbereitet sein, dass in so einer Situation schnell die Freitodbegleitung möglich ist.
Ich möchte das vielleicht konkret fassen auf einen jungen Mann, dessen Vater auch in dem Prozess ausgesagt hat, 69 Jahre alt, der Vater, und der mit der ganzen Familie dabei war, als dieser Sohn sterben wollte und gestorben ist.
Ja, der konkrete Fall kann das sehr schön veranschaulichen. Der Mann war 40 Jahre alt. Es ist Anfang des Jahres 22 ein malignes Glioblastom, also ein bösartiger Hirntumor, festgestellt worden, mit einer ganz schlechten Prognose. Er ist dann operiert worden und mit großen körperlichen Schäden, also er hatte nach der Operation eine Halbseitenlähmung, konnte ganz schlecht nur mit einer Krücke sich bewegen, hatte auch Sprachstörungen. Also es ist mit dem krankhaften Hirngewebe auch eine ganze Menge gesundes Hirngewebe automatisch mit entfernt worden. Das liegt an der Wachstumsart dieses Tumors, der nicht kapselartig abgegrenzt ist im Gehirn, sich also nicht ausschälen lässt, sondern fingerförmig in die Hirnsubstanz hineinwächst. Dann hatte er eine Reha, es ging wohl einigermaßen und dann wieder schlechter. Dann ist nochmal Diagnostik gemacht worden, MRT-Untersuchung des Kopfes, und es hat sich eine deutliche Verschlechterung herausgestellt. Ihm ist eine zweite Operation angeboten worden. Er hat sich überlegt, danach geht es mir noch schlechter. Die Lähmung ist sicherlich noch ausgeprägter und meine eigenen Möglichkeiten noch mehr eingeschränkt. Und er hat für sich entschieden, das will ich nicht erdulden. Er kannte die sehr schlechte Prognose dieser Krankheit und wollte eben einem Siechtum zuvorkommen und sein Leben selbstbestimmt beenden. Ein ganz rational überlegter Mensch, der das entschieden hat. Der hat dann den Antrag gestellt bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, die ja Mitglieder vermittelt an Menschen, die bereit sind, Sterbehilfe zu leisten, also Ärzte und Juristen. Die DGHS versteht sich nicht als Sterbehilfe-Organisation, sondern nur als Vermittler zu den Helfern. Dann hat er einen Antrag gestellt auf Freitodbegleitung, das gut begründet, an die Geschäftsstelle geschickt. Und da ist ein Psychologenteam, die das zunächst prüfen. Und die haben sogar die Wartefrist von 6 Monaten wegen dieser schweren Krankheitssituation und der kurzen Prognose bis zu einem natürlichen Tod verkürzt. Das wird in Einzelfällen gemacht, bei sehr fortgeschrittenem Leiden. Und dann erfolgt erst ein Gespräch mit einem Juristen, einer Juristin. Also eine Anwältin hat ihn besucht, langes Gespräch geführt. Und dann bekommen der Arzt oder die Ärztin diese schriftlichen Unterlagen, also die Juristin hat auch schon ein langes Protokoll geschrieben über dieses Gespräch und ihre Einschätzung des Falles. Und dann kommen die Papiere zu mir. Ich habe den Mann auch besucht. Er lebte da in einer Pflegesituation schon bei seinen Eltern. Er konnte sehr schlecht in seiner eigenen Wohnung, die in Berlin war, alleine leben. Also er war schon pflegebedürftig und sehr hilfsbedürftig. Wir haben ein langes Gespräch geführt, auch mit den Eltern zusammen, zu viert. Und er war völlig klar und entschieden. Es war nicht der Anflug einer Ambivalenz zu erkennen. Kein Druck von außen, also eine völlig freie Willensentscheidung. Wir haben dann einen Termin ausgemacht zur Freitodbegleitung, ich glaube 2 Wochen später oder 3 Wochen später nach meinem Gespräch mit ihm. Und dann ergab sich einige Tage nach diesem Gespräch eine Notfallsituation. Der Mann hatte heftigste Schmerzen und flehte mit Tränen in den Augen seinen Vater an, bitte, organisiere jetzt eine schnelle Erlösung. Ich kann nicht bis zum Datum dann und dann warten. Der Vater hat mich dann angerufen am nächsten Morgen ganz früh und ich habe versucht, die Juristin zu erreichen. Die war nicht in Berlin, die war im Urlaub. Deswegen war ich aus dieser Notsituation heraus gezwungen, die Begleitung alleine zu machen. Mit den beiden Eltern, mit der Schwester und mit dem Schwiegersohn. Ja, und der Mann, der war völlig gefasst, entspannt, entschieden und war klar im Kopf sowieso. Und das war eine problemlose Freitodbegleitung. Er war kolossal dankbar. Das ist ja oft so, dass die letzten Worte dann auch an den Helfer, an die Familie natürlich gerichtet sind und auch an die Helfer voller Dankbarkeit, was ich dann auch über die Angehörigen nochmal erfahren habe.
Ich habe mit dem Vater gesprochen und der sagte mir, es sei damals eine sehr absurde Situation gewesen, dass der Mensch, den er mit am meisten liebt, den in den Tod begleitet und das auch respektiert, sein Wunsch. Ich würde gerne fragen, es gibt ja Kritiker, die sagen, Ärzte, die anderen helfen beim Sterben, die ihnen die Wege aufzeigen, die spielen sich auf als Herr über Leben und Tod. Was würden Sie dazu sagen?
Entscheidend ist nicht der Arzt, nicht der Helfer, sondern der Mensch selbst. Der Mensch selbst bestimmt über seine Würde, was er als Krankheitslast noch zu tragen bereit ist oder die Kraft hat dafür und auch bereit ist dafür, auch in der Zukunft zu tragen und entscheidet, ob er diese Last noch tragen kann und tragen will. Also es ist nicht der Arzt der entscheidende Mensch, sondern der Kranke, dessen Willen der Arzt zu respektieren hat und dann auch zu akzeptieren hat und natürlich für sich in seinem Gewissen auch entscheiden muss, ob er das dann nachvollziehen kann und bereit ist, diesem Wunsch zu entsprechen.
Aber würden Sie denn auch gesunden Menschen helfen, die an Sie herantreten mit einem Sterbewunsch?
Das ist ja im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch hinterlegt, dass also jeder, auch ein Gesunder, das Recht hat, sein Leben beenden zu dürfen und auch dafür Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Insofern ist es ein Grundrecht und in Einzelfällen ist das möglich und ich habe es auch schon gemacht, natürlich mit inneren Zwiespalt, Aber ein Mensch, der das jahrzehntelang überlegt hat, und so ist das in diesem Fall gewesen, ein Philosoph und Autor, hat seit Jahrzehnten, eigentlich seit der Jugend, das Gefühl gehabt, er ist nicht richtig auf der Welt. Immer eine Sehnsucht gehabt, sein Leben zu beenden. Obwohl er noch fit und gesund war, hat er darauf bestanden, hat natürlich viele Überlegungen angestellt, wie er es selber machen kann, auf brutale Art und Weise, und hat die ausgeschlossen für sich. Er wohnte im 5. Stock eines Mietshauses und hat da immer aufs Straßenpflaster geguckt. Das war also durchaus in seinen Überlegungen. Und dann gesagt, nee, das ist zu brutal und er kann andere Menschen traumatisieren. So will er das nicht machen, sondern er will Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, das war eine schwere Entscheidung, sowohl für die Juristin als auch für mich. Aber so wie der Mensch das eben gründlichst überlegt hatte und auch sein Grundrecht eingefordert hat, konnte ich nicht sagen, nee, sehen Sie zu, ich helfe Ihnen nicht.
Also auch mit der Vorstellung, dass er sich vielleicht auf die Schiene legt, dass er aus dem Fenster springt und viele Menschen, die dann helfen wollen, müssen, traumatisiert sind und geschädigt werden, was auf andere Weise ginge, zum Beispiel indem er ihre Hilfe in Anspruch nimmt.
Ich bin überzeugt, wenn wir die Hilfe abgelehnt hätten, hätte er einen anderen Weg gefunden. Er war zu dem Zeitpunkt schon so weit in seinen langjährigen Überlegungen, dass er gesagt hat, jetzt ist ein Punkt erreicht, da mache ich das.
Ich möchte jetzt zu dem Schicksal kommen, was im Landgericht jetzt verhandelt wurde, weswegen Sie angeklagt waren. Es geht um eine Frau von 37 Jahren, die sich hat helfen lassen wollen von Ihnen.
Die Frau R. war 37 Jahre und hat seit 16 Jahren, also seit dem 21. Lebensjahr, an Depressionen gelitten. Hatte schon mit 22 den ersten Suizidversuch, in dem sie den Föhn in die Badewanne gelegt hat, ohne dass ihr was passierte. Der Föhn sei weitergelaufen, also es gab keinen Kurzschluss, sondern sie sagte ausdrücklich, der Föhn ist weitergelaufen, war wohl ein gut isoliertes Gerät. Sie war mehrfach dann in psychiatrischen Kliniken auch, nach dem Suizidversuch sowieso, ist also seit 16 Jahren ständig in Behandlung gewesen, medikamentös und psychotherapeutisch. Hatte, wie gesagt, diesen ersten Suizidversuch, einige Jahre später einen zweiten Versuch mit Tabletten im Rahmen einer Hirntumoroperation, allerdings ein gutartiger Hirntumor, der erfolgreich auch behandelt wurde, hatte eine manische Phase, und zwar nach Konsum von Drogen, von Magic Mushrooms, von Zauberpilzen, war dann wegen massiver Fehlhandlungen auch in der geschlossenen Psychiatrie, die sie als schrecklich empfunden hatte damals. Sie ist dann 2013 aus München umgezogen nach Berlin. Sie hat das Tiermedizinstudium aufgenommen 2014 mit dem Hintergedanken, dass Tiermediziner Natriumpentobarbital verschreiben dürfen. In der Humanmedizin ist dieses Tötungsmittel nicht zugelassen. Es wird in der Schweiz verwendet zur Freitodbegleitung. Und der Vorteil ist, man kann es oral einnehmen. Es wird aufgelöst in Wasser, man kann es trinken, man kann es auch intravenös verabreichen. Aber das Übliche ist das Trinken dieser Lösung. Das war also mit ein Motiv, Tiermedizin zu studieren. Ein sehr schweres Studium, was sie auch in Gesprächen immer wieder betonte, sehr anspruchsvoll, und sie hat da auch Rückfälle erlitten, nicht bestandene Klausuren und schlechte Behandlung durch die Dozenten, hat sich da aber mit sehr, sehr viel Energie durchgebissen und war zum Zeitpunkt ihres Todes im praktischen Jahr, hat also Praktika absolviert. Stand im Leben, hat ihr Leben bewältigt, hatte es im Griff. Sie hatte meine Adresse aus dem Internet rausgefischt und mich angeschrieben und wir kamen dann in Kontakt und hatten ein langes Erstgespräch von über anderthalb Stunden. Und sie schilderte mir eben ihre innere Not, dass sie seit Monaten, seit Anfang 21 in einer tiefen depressiven Krise drin steckt. Therapien haben nicht geholfen. Sie hatte Tablettenumstellungen, verschiedene Kombinationen. Das hat nicht angeschlagen. Sie hatte seit 7 Jahren Psychotherapie, auch bei einem Psychiater, der ärztliche Psychotherapie mit ihr gemacht hat. Sagte dann als Resümee, eigentlich haben mir diese Gespräche nichts gebracht. Und sie hat auch gesagt, ich kann mir denken, dass ich aus dieser Phase wieder herauskomme, aber ich weiß genau, die Krankheit begleitet mich mein Leben lang und die depressiven Phasen nehmen an Intensität zu und die Abstände werden kürzer. Das ist meine Prognose und das will ich nicht erdulden und will mein Leben beenden. Sie war völlig klar in der Argumentation, in ihren Gedanken, hatte auch gesagt, es gibt noch Therapieverfahren, die man machen könnte, hat die auch aufgezählt, aber mit guten Gründen diese abgelehnt für sich selbst, was ihr ja zugestanden werden muss. Und mich dringend gebeten um Freitodbegleitung. Sie hatte sich in ihrer Planung überlegt, am leichtesten umzusetzen wäre der Suizid durch Erhängen. Hat mir die Situation in ihrer Wohnung gezeigt. Wir gingen ins Badezimmer. Ich habe sie direkt gefragt, wie wollen Sie das denn im Detail machen? Sie zeigte mir im Badezimmer einen Heizkörper, der unter der Decke montiert war, da wollte sie sich erhängen. Dieses Bild stand mir immer wieder plastisch vor Augen und auch dieses zielgerichtete Handeln dieser Frau zeigte mir, dass sie entschlossen ist und wenn ich ihr nicht helfe, macht sie es selber. Ihr Argument war auch, wenn ich mich da aufhänge, kann meine Freundin mich finden, die auch einen Schlüssel hat und die ist dann traumatisiert für den Rest ihres Lebens. Das wolle sie ihr auch nicht antun. Sie hat sehr gedrängt auf einen zeitnahen Termin. Sie sagt, jeder Tag ist eine Qual, ich kann nicht mehr und ich war in dem Konflikt, ja zunächst alleine zu sein mit ihr. Und ich habe gesagt, ich bringe mich in große Gefahr, ich kann das nicht alleine machen. Habe ihr dringend geraten, treten Sie in die DGHS ein und dann ruht das auf breiten Schultern, stellen Sie einen Antrag auf Freitodbegleitung. Habe ihr natürlich auch gesagt, Wartefrist 6 Monate und 4.000 Euro kostet das. Und da hat sie gleich gesagt, erstens habe ich nicht die Zeit, jeder Tag ist so furchtbar für mich. Zweitens hätte ich gar nicht das Geld. Drittens hat sie auch Skepsis geäußert, ob über die Sterbehilfeorganisation ein psychisch Kranker mit dieser Diagnose überhaupt grünes Licht bekommt und die Begleitung dann auch stattfinden kann.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, das Gericht wirft Ihnen ja vor und auch die Staatsanwaltschaft wirft Ihnen vor, dass Sie nicht einem Menschen geholfen haben, der nicht psychisch krank ist, sondern eben einem, der laut Staatsanwaltschaft unter einer schweren psychischen Krankheit litt und deswegen nicht selbst entscheiden konnte, mit freiem Willen entscheiden konnte, ob er sterben will oder nicht. Das ist ja einer der Vorwürfe, die freie Willensfähigkeit nach dem Bundesverfassungsgericht, nach der Entscheidung von 2020.
Diese freie Willensfähigkeit wird der Frau abgesprochen. Das ist richtig, dann haben Sie ganz richtig zitiert. Aber ich finde, das ist ein Unding, ja. Einfach zu sagen, eine Frau in einer depressiven Situation die Entscheidungsfähigkeit einfach abzusprechen, ohne das zu begründen. Und das geschieht hier. Alle Psychiater, die in diesen Fall involviert waren, sowohl die ambulant behandelnden Psychiater als auch die Fachärzte für Psychiatrie in der psychiatrischen Klinik, in der sie dann war, sagen, durch die Bank, in der depressiven Situation, ist das kognitive Denken verzerrt. Ja? Ohne das mit harten Kriterien zu belegen. Also sie sagen, die Frau ist depressiv und damit ist sie für ihren Sterbewunsch nicht entscheidungsfähig. Ja, sie kann zwar sonst in allen anderen Lebensbereichen entscheiden, aber in diesem Punkt ist sie nicht entscheidungsfähig, für ihr Leben zu entscheiden. Und das, meine ich, ist ein Dogma, was da in den Raum gestellt wird, ohne es zu begründen. Und das ist kein Argumentationsniveau in meinen Augen.
Ihre Kritiker sagen ja, Sie sind aber bei allem Respekt kein Psychiater. Wieso glauben Sie, dass Sie dann einschätzen können, dass auch ein womöglich schwer depressiver Mensch mit freiem Willen entscheiden kann, er will jetzt sterben?
Ich will erstmal noch ergänzen, ich habe die Frau beurteilt und meine Einschätzung geäußert und auch schriftlich in einem Protokoll niedergelegt. Ich habe sie gedrängt, dass wir die Freitodbegleitung über eine Sterbehilfeorganisation machen. Das hat sie ganz entschieden kategorisch abgelehnt. Dann habe ich ihr gesagt, Frau R., ich muss mich absichern. Wir brauchen ein psychiatrisches Gutachten, ein aktuelles psychiatrisches Gutachten. Da hat sie auch gesagt, ich habe nicht die Zeit und auch keine 1.000 Euro, um ein Gutachten machen zu lassen. Dann habe ich gesagt, wir brauchen wenigstens einen Zeugen aus ihrem Umfeld, aus der Freundschaft, aus der Familie. Sonst kann ich in Teufels Küche kommen. Das hat sie auch vehement abgelehnt. Und da war ich eben in der Konfliktsituation. Lasse ich sie laufen und sie knüpft sich auf in ihrem Badezimmer oder verhindere ich das, indem ich ihr helfe, auf eine friedliche, humane Art ihr Leben zu beenden. Zu Ihrer Frage, ich bin Internist, Hausarzt, 30-jährige Hausarzttätigkeit, habe natürlich in diesem Zusammenhang auch schon viele eigene depressive Patienten erlebt, auch gehört, wie die Behandlung so lief bei ihnen, medikamentös, psychotherapeutisch, die Ergebnisse gesehen oder auch fehlende Erfolgsergebnisse. Also in so langer Zeit der aktiven Praxistätigkeit, denke ich, lernt man schon eine ganze Menge Menschenkenntnis und Einschätzung, gerade wenn man sich Zeit nimmt fürs Gespräch. Ich hatte eine Praxis, die war mittelgroß und ich habe mir die Zeit genommen für längere Patientengespräche. Dieses Argument, das kann eigentlich nur ein Psychiater richtig beurteilen, möchte ich zurückweisen. Denn ein psychiatrisches Gutachten von einer Stunde Dauer zum Beispiel ist ja viel, viel kürzer als oft die Kontaktzeit zwischen dem Arzt, der dann die Freitodhilfe macht. Denn da sind ja immer noch Zwischengespräche oder Telefonate oder E-Mail-Kontakte, weil viele Menschen, die über die DGHS den Freitodantrag stellen, ja das vorsorglich machen, weil sie denken, sie können in eine Notsituation kommen und dann schnell die Hilfe brauchen. Insofern sind das schon lange Kontaktzeiten, die wesentlich über das hinausgehen, was der psychiatrische Gutachter in ein oder anderthalb Stunden erfassen kann, der die Menschen ja nur punktuell einmal dann gesehen hat.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Also es gab einen Versuch, der ist nicht geglückt.
Der erste Suizidversuch ging schief. Wir wollten mit Tabletten arbeiten, mit einer Tablettenkombination, mit der ich immer gute Erfahrungen hatte, die auch allgemein üblich ist auf diesem Sektor und auch Kollegen vielfach damit arbeiten. Natürlich ist es bei der oralen Aufnahme immer eine gewisse Gefahr, dass das Mittel dann erbrochen wird. Obwohl eine Prophylaxe mit einem Antibrechmittel erfolgte, auch in diesem Fall, hat die Frau das Mittel, pulverisierte Tabletten in Apfelmus, nach 4 Stunden erbrochen. Also in einem Tiefschlaf, in einem komatösen Schlaf, hat sie dann 4 Stunden später ihren Mageninhalt erbrochen. Und das war natürlich ein großer Schreck, für die Frau nicht, die hat tief geschlafen, für mich. Mit der Frage, was hat der Körper resorbiert, was hat er aufgenommen, was kommt zur Wirkung. Die Einnahme war am Abend. Ich habe dann die Nachtwache gemacht, die Frau war ja alleinstehend. Ich habe die Nachtwache gemacht und am nächsten Tag hat sie immer noch tief geschlafen. Und habe eine Freundin, die einen Expressbrief erwartet hat an diesem Vormittag, die nämlich ihren kleinen Hund übernommen hatte, zur Pflege, angerufen und gebeten, die Tagwache zu machen, weil die Frau natürlich noch benommen war und es nicht abzusehen war, wann sie wieder richtig wach und ansprechbar ist. Die Freundin ist dann auch gekommen und hat übernommen. Ich habe sie am Abend wieder aufgesucht. Die Freundin ist gegangen und ich konnte mich an dem Abend gut mit der Frau unterhalten und habe mir auch ein Bild gemacht. Und sie hat auch gesagt, Herr Doktor, fahren Sie nach Hause, ich komme gut über die Nacht. Und ich war auch überzeugt, das wäre gut gegangen, aber ich war dann zu Hause und 2 Stunden später rief mich die Feuerwehr an. Da war ein Rettungswagen alarmiert worden. In der Wohnung waren 2 Rettungssanitäter, die Auskunft haben wollten. Also die Frau R. hatte die gebeten, mich anzurufen. Ich bin dann schnell in die Wohnung gefahren, habe mit den beiden Feuerwehrbeamten gesprochen und ihnen den Hintergrund erklärt, Suizidversuch mit Tabletten. Ich kenne die Frau seit 12 Tagen und ich kümmere mich drum. Und sie haben medizinisch nichts unternommen, sie haben die Vitalwerte geprüft. Außer dass der Blutdruck ein bisschen niedrig war, war da auch medizinisch nichts zu unternehmen. Und habe ihnen nahegelegt, das sei jetzt kein Notfall mehr. Sie sollen ihren Einsatz abbrechen. Ich kümmere mich um Frau R. Die beiden Beamten konnten die Entscheidung aber nicht alleine treffen. Das war denen zu heikel. Sie haben den Notarzt bestellt zur Entscheidungsfindung, was weiter geschehen soll. Der Notarzt hat sich informiert und war dann auch unsicher und konnte nicht allein entscheiden und hat den Oberarzt angerufen. Und das Telefongespräch fand auf der Straße statt. Er kam dann wieder hoch in die Wohnung und sagte, wir nehmen die Frau mit. Gegen den ausdrücklichen verbalen Widerstand wurde die Frau eingepackt und ins Gertraudenkrankenhaus gefahren. Von da ging es dann 1 oder 2 Tage später in die psychiatrische Klinik in Wilmersdorf. Und über den sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Antrag gestellt auf Unterbringung gegen ihren ausdrücklichen Wunsch. Und dann war am nächsten Tag ein Termin mit einem Richter vom Amtsgericht in der Klinik. Und die Frau hatte mich gebeten, dabei zu sein bei diesem Gespräch. Der Stationsarzt, die Frau R., der Richter und ich haben die ganze Sache nochmal erläutert, also Frau R. und ich. Und ich habe gesagt, hier geschieht ein mehrfacher Rechtsbruch. Der Paragraph 217 gilt nicht mehr. Jeder hat das Recht, sein Leben beenden zu dürfen. Patientenverfügungsgesetz existiert seit 2009. Hier geschieht Freiheitsberaubung, Zwangsbehandlung. Der Richter hat gesagt, Sie haben ja vollkommen recht, aber die Frau ist depressiv und ihr Sterbewunsch resultiert aus der Krankheit, aus der Depression und damit ist sie nicht entscheidungsfähig. Das Gericht hat dann 4 Wochen Zwangsunterbringung zum Eigenschutz, wie es so schön heißt, angeordnet. Und die Frau war am Boden zerstört. Die war also schwerst traumatisiert. Erstens darüber, dass der Suizidversuch misslungen ist und zweitens, dass sie da jetzt in der Klinik ist, wie sie immer wieder sagte, wie im Gefängnis. Es ist nicht auszuhalten, es ist ganz furchtbar, ich will hier raus und ähnliche Äußerungen kamen dann in sehr häufiger Frequenz zu mir.
Es hat ja eine Freundin aus dem Tiermedizinstudium ihre Patientin ausgesagt im Prozess und war sehr bewegt, dass ihre Studienfreundin letztlich gestorben ist, weil sie sie in keiner Weise für depressiv hielt, weil sie ihr Leben organisiert hat, weil sie fröhlich war, weil sie zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld mit den ganzen Kommilitonen zusammen grillten, um die Arbeitsbelastung etwas zu mildern. Wieso meinen Sie, dass sie trotzdem depressiv war und das ein Wunsch war, den Sie respektieren, klar, aber eben auch zur Seite stehen, auch wenn keine Psychiaterin da dann letztlich eingeschaltet wurde oder ein Psychiater?
Die Frau hatte offensichtlich zwei Gesichter. Sie hat zu mir gesagt in dem Eingangsgespräch, Sie sind der erste Mensch, mit dem ich so offen darüber reden kann und mein Inneres ausbreiten kann. Das konnte sie mit ihren Therapeuten nicht, sowohl mit der Psychiaterin, die die Tablettenbehandlung gemacht hat, genauso wenig mit ihrem Psychotherapeuten, weil sie sich sonst in eine große Gefahr begeben hätte, zwangseingewiesen zu werden. Und das ist auch allgemein bekannt, dass diese Menschen, die Suizidgedanken haben, die nicht offen äußern, wegen dieser eben genannten Risikos der Zwangsunterbringung. Sie hat ja sehr viele Kontakte mit mir gehabt, auch in der Zeit in der Klinik. Und die allermeisten gingen in Richtung Pro-Suizid. Es ist hier wie im Gefängnis und ich will hier raus, es ist ganz schrecklich und was machen wir denn jetzt? Solche Äußerungen kamen also mehrmals am Tag. Es war ein Bombardement von Kontakten, sowohl per WhatsApp, per Sprachnachrichten, schriftlich, Telefonaten und so weiter. Insofern war das auch eine große Belastung für mich. Es kam ganz gelegentlich mal eine Äußerung, ich glaube, ich habe doch noch eine Aufgabe auf dieser Erde, die ich natürlich verstärkt habe, versucht habe zu verstärken. Das war aber immer nur ganz kurzzeitig und dann wieder, ich halte es nicht aus, ich will mein Leben beenden.
Aber wäre es dann nicht angebracht gewesen, vielleicht doch einen Fachmann, eine Fachfrau nochmal diese Frau vorzustellen und zu sagen, gehen Sie doch nochmal zu dem Psychiater, zu der Psychiaterin zum Beispiel?
Sie war ja in der Psychiatrie. Da war ja eigentlich die beste Betreuung, in Anführungszeichen. Ja, Fachärzte, Stationsärzte, Psychotherapeuten, längere Gespräche. Und sie wäre ja gar nicht bereit gewesen, noch woanders hinzugehen. Insofern ist das eine Frage, die sich nicht gestellt hat. Mir gegenüber hat sie immer nur betont, sie will ihr Leben beenden. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, tut mir leid, ich lasse sie jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel, dann wäre das ja der maximale Vertrauensbruch gewesen. Und was sie dann getan hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre sie nach Haus gefahren zum Entlassungstermin und hätte sich aufgeknüpft.
Aber Sie wären mutmaßlich auch nicht vor Gericht gestellt worden.
Ja, natürlich. Das ist eben mein Gewissenskonflikt, in dem ich war. Und in meinen Augen war es eben eine Forderung der Humanität, meines inneren Gewissens, meiner inneren Stimme und ich sage auch immer, auch der christlichen Nächstenliebe, einen Menschen in dieser existenziellen Not nicht allein zu lassen und Courage zu zeigen und Rückgrat und zu sagen, also ich lasse dich hier nicht fallen.
Nun gibt es ja auch Kritiker, auch der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat damals gesagt, diese Entscheidung vom Bundesgerichtshof 2019 sei total falsch. Das sind zwei Meinungen von zwei Ärzten. Welches ist nun die richtige?
Ich denke, der Präsident der Bundesärztekammer ist nicht in so einer Lage gewesen oder kann sich da nicht genügend hineinversetzen. Das lässt sich eigentlich nur beurteilen im direkten, verbalen und persönlichen Kontakt in einer Beziehung, die sich aufgebaut hat mit dem kranken Menschen, der so entschlossen ist und sagt, ich kann dieses Leben nicht mehr ertragen. Ich sehne mich nach innerem Frieden und ich will mein Leben beenden. Bitte helfen Sie mir.
Nochmal zurückkommend auf Ihre Patientin. Ihre Freundin, die im Gerichtssaal geweint hat, die völlig fassungslos war, dass ihre Freundin nicht mehr da ist und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Was sagen Sie so einer Person, die dann da steht und sagt, wie kann das sein, dass ein Arzt versucht, da zu helfen?
In meinen Augen handelt es sich hier um eine hochfunktionale Depression. Das sind Menschen, die haben eine Depression, ob nun bipolare Störung oder eine primäre Depression ist da, glaube ich, nicht entscheidend, die nach außen ihre Depression nicht zeigen, die gut angepasst sind, die sich in Aktivität, in Arbeit flüchten, sehr akribisch sind, perfektionistisch und sich selbst auch nicht genügen, sich immer selber auch kritisieren und sagen, das reicht mir nicht. Und die eben nach außen dieses Bild eines in die Gesellschaft integrierten Menschen zeigen, aber innerlich sieht es bei ihnen ganz anders aus. Und das ist nicht selten, dass dann der plötzliche Tod ihre Umgebung natürlich schockiert zurücklässt.
Aber die Depression hat auch die ganze Familie dieser Frau nicht mitbekommen in über 10 Jahren.
In 16 Jahren haben die das schon mitbekommen und sie haben auch gewusst, die ist in Behandlung nach meiner Kenntnis, aber nach außen erschien es nicht so vordergründig, ja, weil sie eben ihren Suizidwunsch, den sie im inneren Herzen hatte, nicht ausgedrückt hat. Und ganz zielstrebig war und das Tiermedizinstudium, die Beendigung des Studiums im Auge hatte.
Es gab ja nun nach der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht den Bundestag, der diskutiert hat. Bis heute gibt es keine Entscheidung. Sie kennen viele Menschen, erzählten Sie auch im Gericht, die sehr schwer krank sind, sehr leiden. Empfinden Sie diese Nachdenklichkeit, dieses vielleicht auch Scheuen einer eindeutigen Regelung für tragbar, für nicht akzeptabel? Was sagen Sie dazu aus Sicht eines Arztes, der Menschen betreut, die sterben möchten?
Ich halte es für kolossal schwierig bis unmöglich, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die all diesen ganz vielen Konstellationen, die denkbar sind, gerecht werden könnte. Ein Abgeordneter hat, glaube ich, mal gesagt, es gliche der Quadratur des Kreises. Also es ist gar nicht möglich, da wirklich ein gutes Gesetz zu schaffen. Insofern finde ich es auch gut, dass von den beiden Gesetzentwürfen, die Anfang Juli zur Abstimmung standen, kein Entwurf durchgekommen ist. Und ich meine, wir brauchen auch kein Gesetz, denn seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind ja viele hundert oder inzwischen tausende Freitodbegleitungen nach dem Prozedere der einzelnen Organisationen gemacht worden. Jedes Mal wird auf dem Leichenschauschein angekreuzt nicht natürlicher Tod. Das hat zwingend zur Folge, dass die Kriminalpolizei gerufen wird, um hier zu ermitteln. Und in fast allen Fällen ist es ja so, dass nach der Ermittlung, die kriegen ja viele Unterlagen, die Protokolle der Freitod Begleiter, die Freitoderklärung und so weiter, den Gesprächen mit den Angehörigen, wird dann die Ermittlungsakte geschlossen. Das heißt, es zeigt sich, es ist alles im legalen Bereich abgelaufen. Dieses ist schon ein sinnvolles Prüfungsinstrument, denke ich, und reicht aus, gesetzliche Überschreitungen zu identifizieren und dann auch zu sanktionieren.
Das hieße aber, dass Sie oder dass ein Arzt, der überlegt zu helfen, dass der immer dann psychisch Kranken ausschließt.
Ja, bei psychisch Kranken ist eben das große Problem, dass die meiner Meinung nach diskriminiert werden. Ein körperliches Leiden wird eigentlich von jedem anerkannt und da wird die Entscheidung des Kranken, sein Leben beenden zu wollen und die Restlebenszeit mit Schmerzen, mit Siechtum, mit stärksten Einschränkungen nicht erleben zu wollen, die wird respektiert. Bei den psychisch Kranken wird die seelische Qual, der seelische Schmerz nicht akzeptiert. Und das ist die Diskriminierung. Man muss doch davon ausgehen, dass grundsätzlich ein erwachsener Mensch in unserem Land entscheidungsfähig ist, der mit beiden Füßen im Leben steht. Und wenn demjenigen die Entscheidungsfähigkeit abgesprochen wird, muss dieser Punkt doch mit harten Argumenten begründet werden. Und das geschieht eben hier in meinem Fall nicht und in vielen anderen Fällen auch nicht. Und das ist ein Skandal.
Unsere Gesellschaft wird älter, gibt zu wenige Pflegekräfte. Nun kann ja auch ein gesellschaftlicher Druck entstehen, dass die älteren Menschen sich genötigt fühlen, in den Tod zu gehen, um ihre Angehörigen zu entlasten, um vielleicht auch das Portemonnaie der Angehörigen, die für sie aufkommen müssen, bei der Pflege zu entlasten. Haben Sie keine Befürchtung, dass da so eine Art Sterbeindustrie entsteht?
Nein, die habe ich eigentlich nicht. Natürlich sollen und müssen Alternativen zum Freitod angeboten werden und unbedingt auch ausgebaut werden im Sinne der Suizidprävention. Das ist gar keine Frage. Das ist selbstverständlich, dass da großer Nachholbedarf ist. Und die Menschen, die überlegen, ihr Leben zu beenden, müssen natürlich auch über diese Dinge informiert sein und diese Angebote kennen. Und sie müssen dann aber entscheiden, will ich so ein Angebot annehmen, weiß ich, Palliativversorgung, Hospiz oder Wohngemeinschaften, was auch immer. Und dann selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen wollen oder nicht. Und bei den vielen Menschen, die ich begleitet habe, stand immer im Vordergrund der Autonomieverlust. Ja, ich bin zwar hier versorgt, zu Hause oder im Heim, so das Lebensnotwendige habe ich ja, aber ich kann es nicht selber machen. Ich kann nicht selber zur Toilette gehen, ich kann meine Wohnung nicht mehr verlassen. Ich muss eventuell gefüttert werden oder ähnliches. Und wenn der Mensch für sich sagt, das ist für mich entwürdigend, dann muss man das doch akzeptieren und dem Freitodwunsch nachgehen und ihm helfen.
Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.